Ja, ich habe mich mit Kai-Uwe auch gestern ein bisschen unterhalten über Eisenhüttenstadt und wie wenig Christen es eigentlich hier gibt, dass es auch Missionsgebiet ist und schön, dass ein Missionar sogar gekommen ist. Und ich möchte darüber sprechen, wie Mission und Leiden zusammenhängen, also auch Mission und Verfolgung. Vielleicht, Jakob, kannst du hier anstellen. Genau, Mission und Leiden. Der Ulrich Pazani, Pastor, der wahrscheinlich bekannt ist, habe ich mal in einer Predigt gehört, da hat er gesagt: Betet und singt in euren Hauskreisen, seid vorsichtig, dass ihr niemanden zu nahe tretet oder auf die Füße tretet. Tretet am besten nicht öffentlich auf, dann wird euch nichts passieren. Er meinte natürlich, das ist eigentlich nicht das, was Gott will. Gott will, dass das Evangelium in die Öffentlichkeit kommt. Und selbst in Ländern wie im Iran wird ja manchmal gesagt, wenn dann die Christen sind, zurückgeschickt werden sollen, dann habe ich gehört, dass der Richter sagt, ja, sie können ja ruhig sein, sie müssen ja nicht sagen, dass sie Christen sind. Aber das geht nicht. Das gehört zum Christsein dazu, dass wir unseren Glauben natürlich in weiser Form, da wo es passt, aber mutig bekennen. Und dann sehen wir aber, dass dann Widerstand kommt. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Ist mir mal aufgefallen, in Matthäus Kapitel 10 redet Jesus die gesamte erste Hälfte des Kapitels über Mission, Evangelisation. Er sagt, geht hin, predigt, betet für die Leute, treibt böse Geister aus. Also begeisternd. Aber dann die ganze zweite Hälfte des Kapitels, Verfolgung, gleich im Anschluss, weil das zusammenhängt. Natürlich durchsetzt mit Ermutigungen in Verfolgung. Also Jesus haut uns nicht einfach so was Angstmachendes hin, sondern er sagt dann immer gleich dazu, dass er bei uns sein wird. Wir hatten ja vorher gesagt, dass wir von verfolgten Christen lernen können. Wenn es einen Mann gab, der wirklich ständig Verfolgung erlebt hat in der Bibel, dann war es der Paulus. Ich möchte nur daran erinnern, als der sich bekehrt hat, der war ja dann in Damaskus in so einem Zimmer wahrscheinlich, kleine Wohnung, wissen wir nicht genau. Steht sogar der Straßenname da, nachdem er vom Pferd gefallen war durch Gottes, durch Jesu Eingreifen. Und dann schickt Gott einen Christen zu ihm und er hat eigentlich zwei Botschaften für ihn. Die erste Botschaft: Dieser Mann ist ein auserwähltes Werkzeug für mich. Den will ich gebrauchen. Und zweitens: Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wie gesagt, stellt euch mal vor, jemand ist gerade Christ geworden und du sagst, ich möchte dir was sagen, du wirst viel leiden müssen. Wir versuchen eher so andersrum dann erstmal all die schönen Sachen zu sagen. Aber bei Paulus war das anders. Natürlich, Paulus kam auch von einer Vergangenheit, wo er der Verfolger gewesen war. Er hat Christen das Leben schwer gemacht. Und jetzt war es andersrum. Und wo er hinkam, gab es Schwierigkeiten neben den Wundern, die er erlebt hat. Und ich möchte aus Apostelgeschichte 14, wir können das nächste machen, Kapitel 14, 8 bis 28 vorlesen und dann einige Dinge daraus erklären. Also Paulus ist in der heutigen Türkei unterwegs. Zum Beispiel Ikonion ist heute Konya, auch eine Stadt in der Türkei. Und er kommt von Ikonion und dann nach Lystra. Da steht, es war ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft in den Füßen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass dieser Mann glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und der sprang auf und ging umher. Ist mir mal der ist nicht nur aufgestanden, aufgesprungen sogar. Interessant. So wirksam war das Wunder. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, das war die dortige regionale Sprache sozusagen: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgestiegen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes. Gestern habe ich auf der Autobahn Hermes als für eine Spedition gesehen, das war der Götterbote. Und so haben sie gedacht, Paulus ist der Götterbote, weil er das Wort führte. Und der Priester vom Tempel des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze an die Stadttore und wollte mit dem Volk opfern. Chaotische Situation. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott. Und jetzt wollt ihr uns als nichtige Götter verehren, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, also wo mehr Gott sich auf das Volk Israel konzentriert hat, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott erfüllt sogar die Herzen der Menschen, die ihn noch nicht kennen, mit Freude. Das ist auch was Schönes. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion, also wo sie vorher gewesen waren, Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus. Eben Anbetung fast und plötzlich Steinigung. Und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger, also die schon gläubig waren, umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück, also auf dem gleichen Weg nach Lystra, Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, also Leiden, Probleme. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten, fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien, also andere Landschaften dort, und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Das Attalia ist heute Antalya in der Türkei. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, Heimatstadt von meiner Frau, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Auch eine Tür, die sich öffnet. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Jesus, lass uns dein Wort bitte so verstehen, dass es unser Leben beeinflusst und uns ändert. Amen. Wenn man so jetzt, ich reise rum für die Hilfsaktion Märtyrerkirche und da predige ich dauernd über Verfolgung. Und manchmal könnte man dann denken, das ist das Hauptthema und das Wichtigste. Aber hier beim Paulus sehen wir, Paulus hat Verfolgung erlebt, aber das Wichtigste war das nicht für ihn. Das Wichtigste war, dass das Wort Gottes weitergegeben wurde. Das könnten wir jetzt mal einblenden. Es geht nicht um Verfolgung, sondern um Verkündigung. Noch ein Klick weiter. Das sehen wir ja einfach, wenn wir auf die Karten, die in den meisten Bibeln drin sind, Missionsreisen des Paulus, sind immer so Pfeile dran, ne, von wo nach wo, wo er überall hingezogen ist. Das hat ihn getrieben. Er wusste, ich bin berufen, das Wort Gottes weiterzugeben. Das ist heutige Türkei, also eben da kommt meine Frau her. Hier ist jetzt nicht mehr drauf, wo wir jetzt wohnen. Also das hat ihn getrieben. Er will die Botschaft von Jesus zu den Menschen bringen und das sollte auch uns treiben. Auch wenn wir eine verschwindend kleine Minderheit sind in Eisenhüttenstadt, in sonstigen in der Türkei. Paulus erklärt ja, dass auch diese Heiden, die nichts von Jesus wussten, viel Gutes von Gott bekommen haben, sogar Freude und Regen und gute Gaben. Aber dass da der Sohn Gottes für sie gestorben ist und sie zum ewigen Leben erlöst, das kann man aus der Natur nicht herauslesen. Das müssen wir sagen. Das kommt nicht automatisch zu den Menschen. Da gibt es nur den einen Weg, dass Boten Jesu, sei es zu den Nachbarn, sei es in andere Länder reisen, um zu sagen, es gibt eine Rettung für euch. Das muss gesprochen werden. Da reicht auch nicht einfach vorbildliches Leben, so wichtig das ist. Das muss gesagt werden. Aber für diese Sache nahm Paulus Leiden in Kauf. Aber das Wichtigste war die Verkündigung, und das sehen wir auch ganz zum Schluss an diesem Abschnitt. Der kommt nach Antiochien zurück in seine Gemeinde, die ihn sozusagen losgeschickt hat. Und man könnte ja denken, er sagt jetzt, Leute, oh, das war schwierig, die Menschenrechtslage in all diesen Gegenden, und die haben mich geschlagen und die haben dies gemacht und schrecklich. Aber was lesen wir? Sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte und wie er den Heiden eine Tür des Evangeliums aufgetan hat. Das war für Paulus wichtig. Das andere war sozusagen Begleiterscheinung, so schwer das für ihn war. Da steht ja, wenn wir diese Haltung haben, dann können wir auch Leiden und sowas alles anders einordnen. Er hat erlebt, dass Gott Wunder getan hat. Er hat erlebt, dass Menschen in ganz verschiedenen Orten zum Glauben kamen. Er hatte gar keine Zeit, sich lange die Wunden zu lecken sozusagen. Die Verse, die wir vorher nicht gelesen haben, er war gerade ja in Ikonion, im heutigen Konya gewesen, da steht, sie versuchten Steine nach ihm zu werfen und er musste weg. Aber ehe er jetzt lange darüber nachgedacht hat, er ist in die nächste Stadt gegangen und hat wieder gepredigt. Nicht Verfolgung, sondern Verkündigung, also Rettung von Menschen und auch Wachstum der Christen zu Christus hin. Das ist das eigentliche Ziel. Also wenn ich über Verfolgung rede, dann soll das gerade nicht sagen, seid vorsichtig, redet nicht so viel und so, sondern genau das Gegenteil. Man könnte ja sagen, oh, das ist gefährlich, mache ich lieber nicht, aber in der Bibel sehen wir genau das Gegenteil. Zweitens sehen wir bei Paulus, nächste, es geht nicht um Applaus der Menschen, sondern um die Ehre Gottes. Kann man klicken nochmal drauf, genau. Ja, das steht da nicht, aber damals war auch Asche aufs Haupt und so war ein Ausdruck von Betroffenheit. Paulus zerreißt und Barnabas zerreißen ihre Kleider. Warum? Weil die Menschen sie ehren wollen. Sie hatten ein Wunder erlebt. Für die Menschen mit ihrem heidnischen Denken war das klar, das müssen gottähnliche Wesen sein. Also opfern wir denen. Jetzt hätte man ja sagen können, okay, die Leute sind ja von euch begeistert, macht sie nicht gleich kalt und so, sondern nutzt die Gelegenheit. Ihr könnt ja hinterher noch sagen, wie das dann ist, dass man mehr an Jesus denken soll und so. Oder auch, ist eine gefährliche Situation, die Masse ist aufgebracht. Das sieht man nachher, dass das ganz schnell dann andersrum ging, dass aus dem Applaus plötzlich Steine wurden. Aber für Paulus und Barnabas war an dieser Stelle so klar, wenn die Ehre Gottes uns gegeben wird, das ist ganz gefährlich für Christen auch. Und sie zerreißen ihre Kleider. Das war damals natürlich ein symbolischer Akt. Das müssen wir vielleicht nicht genauso machen, aber ich denke auch, die hatten auch keinen Koffer mit viel Ersatzkleidung dabei damals. Das war auch was Teures, ne? Die mussten das wahrscheinlich flicken lassen oder ich weiß nicht wie. Aber das war damals eben eindeutig verständlich, ich lehne das absolut ab, was hier geschieht. Und sie schrien, ne? Sie sagten nicht, okay, lass uns mal zur Seite gehen, ich erkläre erst mal, wie das ist und so. Sie haben sofort eingegriffen. Manchmal, es gab ja in den letzten Jahren manchmal von Megagemeinden aus USA und sowas auch Berichte, wie nachher Pastoren auch in Sünde gefallen sind. Und manchmal denke ich, vielleicht hätten sie früher ihre Kleider zerreißen müssen, weil sie gemerkt haben, die Leute himmeln mich jetzt an und nicht mehr Jesus und seine Botschaft, das Evangelium. Aber das gilt natürlich auch für uns in kleinen Alltagssituationen. Jesus will uns zu großen gebrauchen, aber lasst uns peinlich darauf achten, dass die Ehre ihm gebührt und nicht uns. Das merkt wahrscheinlich jeder, der ehrlich ist. Also mir geht das manchmal so, wenn ich predige, dann denke ich, oh, wird das jetzt den Leuten gefallen oder wird das wirkungsvoll sein oder so. Dann sage ich, ja Jesus, so ein Unsinn, ich gebe das ab an dich. Es geht darum, dass du erkannt wirst. Wir wünschen uns auch als Christen, auch wenn das im ganz Kleinen ist, gern, dass hier die anderen sagen, oh ja, das ist ein guter Christ und so. Aber darum geht es nicht. Wenn Leute uns kennenlernen, wenn sie sehen, Wolfgang und Jeanette, die streiten sich auch mal, die machen mal dies und mal jenes, auch sind ja ganz normale Menschen. Aber wenn sie dann trotzdem merken, da ist etwas in ihnen, was etwas von der Größe Gottes zeigt, dann ist das noch viel besser. Dann sagen sie, ah, wenn Gott solche sogar gebrauchen kann, dann muss das irgendwie von Gott sein. Versteht ihr? Und darum geht's. Paulus sagt mal an einer Stelle, wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das haben wir hier schon. Aber da geht es natürlich auch um Mission. Wenn wir peinlich darauf achten, nur nichts zu sagen, was andere irgendwie ärgern könnte, dann können wir eigentlich nicht Mission treiben. Dann lassen wir die Themen aus, die unangenehm ist, die Wahrheiten des Wortes Gottes. Ja, es ist in Deutschland überhaupt nicht mehr modern zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Und natürlich werden wir auf Leute eingehen, wie sie es verstehen können, aber das Evangelium an sich ist ein Anstoß, ne? Weil wir müssen ja, erstmal müssen wir da selbst überzeugt sein, zweitens müssen wir das anderen irgendwie sagen, du bist ein Sünder. Aber wir haben gestern gerade eine türkische Familie in Leipzig auf der Hinreise besucht, die wir von der Türkei kennen, die nach Deutschland gekommen sind. Und der eine, der Bruder von dem Mann, der ist jetzt auch da, und der hat dann gesagt, ja, ich bin auch Christ und so. Aber obwohl das, soweit wir wissen, noch nicht ist. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das noch nicht ist, weil er sagt, ja, ich habe ein reines Herz. Er wollte immer, um sich so gut darzustellen. Aber wir müssen ja den Leuten sagen, nein, du hast kein reines Herz, du bist böse. Deswegen ist Jesus gekommen. Und du kannst dich überhaupt nicht selbst retten. Du bist auch nicht besser als die, auf die du vielleicht hinabsiehst. Du brauchst Jesus. Und das ist ein Anstoß, wo Menschen entweder sich öffnen oder irgendwie unwillig reagieren müssen. Wer radikal die Ehre Gottes sucht, für den kann es teuer werden. Manchmal teurer als neue Kleidung, aber er wird für Jesus fruchtbar sein. Warum kommt nun hier Verfolgung vor in diesem Missionsbericht? Das habe ich ja schon gesagt, das Evangelium an sich ist irgendwie ein Anstoß. Und damals war es das eben besonders für die Juden, die nicht akzeptieren konnten, dass Jesus der Messias ist. Machen wir jetzt nächste. Es geht um Verfolgung als Begleiterscheinung von Mission. Ein Bruder hat eben gerade gebetet, Herr Jesus, gib uns Verfolgung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde da nicht so beten. Ich glaube auch nicht, dass Paulus sich danach gesehnt hat. Er bittet sogar mal die Christen in Rom, Römerbrief Kapitel 15. Habe ich das hier hingeschrieben? Machen nochmal zwei Klicks. Nee. Dass ihr mir helfen, kämpft und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde vor den Ungehorsamen, also vor den Verfolgern in Judäa. Also er betet darum, dass ich vor diesen Leuten verschont werde. Also er sehnt sich nicht danach. Aber sein Ziel, sein Eifer ist Evangeliumsverkündigung und dafür nimmt er, wenn es darauf ankommt, auch Leiden in Kauf. Er weiß sogar, als Nachfolger von Jesus Christus, der ja selbst kam, um zu leiden für unsere Erlösung, wäre es komisch, wenn unser Leben gänzlich von allem Leiden ferngehalten wäre. Wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, wir gehen in den Fußstapfen Jesu. Aber dazu gehört natürlich auch Widerstand, Leiden in verschiedenen Formen hinzu. Sonst wäre es eigenartig für Nachfolger Jesu. Und so, weil Paulus das weiß, macht er einfach weiter. Ich sagte schon vorher, in Ikonion der Lynchjustiz knapp entgangen, dann in Lystra wird er tatsächlich gesteinigt und sein scheinbar lebloser Körper wird aus der Stadt geschleift. Gott tut ein Wunder, dass Paulus wieder aufstehen kann. Aber das nächste Wunder ist fast noch größer. Was macht er? Er geht in die Stadt, vielleicht werden die Wunden notdürftig verbunden und so. Und da steht ganz lapidar, am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten der Stadt das Evangelium. Also der ist gerade dem Tode knapp entronnen und geht in die nächste Stadt und predigt wieder. Und da fielen mir unsere Geschwister in Nepal ein, wo mir jemand, der die Situation kennt, gesagt hat, die machen einfach weiter. Es geht nicht um Verfolgung, sondern um Verkündigung. Aber auch die Verfolgung, das Leiden hat in Gottes Plan seinen Platz. Das haben wir im Leben und Sterben von Jesus gesehen. Das sehen wir auch bei Paulus und Barnabas. Ich denke, es geht auch um die Glaubwürdigkeit. Stellt euch vor, dieser Paulus und Barnabas gingen jetzt in die nächste Stadt und die waren ja noch, der Paulus war gesteinigt worden, nicht der Barnabas, aber Paulus, ich glaube nicht, dass Gott das Wunder gemacht hat, dass gar nichts mehr zu sehen war, sondern der war von Wunden übersät, der war wahrscheinlich noch mit verklebtem Blut oder wie auch immer und hinkte und sah erbärmlich aus und dann stellt er sich hin dort und sagt, ich habe euch eine frohe Botschaft zu verkündigen. Da gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, was denn, frohe Botschaft? Das will ich nicht. Aber dann gab es andere Leute, die gesagt haben, wenn der Mann noch was von Freude redet, dann muss das eine Freude sein, die irgendwie tiefer ist als das, was wir kennen. Und das wollen wir gerne auch. In der Türkei wird manchmal Christen vorgeworfen oder den Türken, die Christen geworden sind, ja, die haben nur Vorteile sich erhofft, vielleicht leichter in den Westen zu kommen und so. Es gibt so Leute. Aber im Jahr 2007 wurden drei Brüder, eben auch mein Schwager, ermordet in der Türkei. Und seitdem wissen Menschen in der Türkei, Christ sein werden kann auch ganz schlimme Folgen haben. Und trotzdem werden Menschen Christen, weil es eben eher noch die nicht einfach ein bisschen mehr Friede und ein bisschen mehr Vorteile haben wollen, sondern die das ewige Leben haben wollen. Und das, denke ich, das war bei Paulus deutlich. Die, die ein offenes Herz hatten, haben ohne Zweifel gemerkt, der Paulus redet nicht so, weil er ein gutes Pastorengehalt bezieht. Der Paulus redet nicht so, weil er es eben nun mal machen muss, das ist sein Beruf. Sonst hätte er sich nicht hierher schleppen müssen, um uns das Evangelium zu sagen. Gerade letzte Woche war ich in einer Gemeinde in Wedel bei Hamburg und da ist eine Frau, ihr Mann, die ich seit langem kenne, und die Frau ist gelähmt im Rollstuhl, hat als junge Frau einen Unfall gehabt. Und die mit ihrem Rollstuhl, die geht am meisten hin und redet mit Afghanen und Iranern und sowas über Jesus. Und ich denke auch, dass da manche Menschen ins Nachdenken kommen. Wir kennen auch so eine Frau in der Türkei, die gelähmt ist und die es auch noch wirtschaftlich noch schwieriger hat als hier und die in ihrer Wohnsiedlung, gerade im Sommer, wenn es warm ist, mit ihrem elektrischen Rollstuhl, den sie gerade so bedienen kann, rumfährt und Leuten etwas von Jesus weitersagt. Und sie merken, die hat eine Freude, die eigentlich nicht von ihr selber kommen kann. Schließlich noch ein letzter Punkt, den ich weitergeben möchte. Es geht um Verfolgung als Lektion des Glaubensgrundkurses. Das habe ich mal so genannt. Wir sehen ja hier Paulus auf seiner Reise, er ist jetzt also bis Derbe gekommen, alles im Inneren der heutigen Türkei, und dann sagt er, jetzt müssen wir die gläubig geworden sind, ermutigen, und er geht den gleichen Weg zurück mit Barnabas und stärken die Jünger. Erstmal mutig von Paulus, das waren ja Orte, wo er knapp dem Tode entgangen war. Was gab ihm die Garantie, dass da nicht wieder Aufstände gegen ihn sein würden? Aber er geht dahin, weil er das wichtig findet. Und dann ermahnten sie ihm, Glauben zu bleiben. Also sie machen so eine Vertiefung im Glauben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wenn ihr Christen werdet, heißt das, ihr werdet Probleme haben, die ihr vorher nicht gehabt habt. Denken, also sozusagen Glaubensgrundkursen. Aber gibt es in unseren Glaubensgrundkursen eine Lektion Verfolgung? In der Türkei ist das schon so, dass man vielleicht nicht als erstes, aber dass Leute, die zum Glauben kommen, dann auch man direkt mit ihnen darüber reden muss. Du wirst jetzt Widerstand haben, die wissen das meistens ja auch. So ging es ja auch den Leuten in diesen Orten, die hatten ja an Paulus gesehen, was das heißen kann. Praktisch, vor Augen. Und jetzt sagt ihnen Paulus, genau, aber der Herr wird euch stärken. Sie beteten, fasteten, befahlen die Ältesten, dem Herrn und die ganze Gemeinde und ziehen dann weiter. Und nochmal, das ist ja kein Wunder, weil Jesus das gesagt hatte. Es hat auch jetzt ein Bruder gebetet, aus euren Gebeten war schon viel von der Predigt drin, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen, sagt Jesus, ganz zu seinen Jüngern schon. Also bei Jesus war nicht so, dass das Kleingedruckte dann so das Negative enthielt, sondern er hat ganz klar gesagt, worum es geht, weil er wusste, dass das, was er zu sagen hat, ist so attraktiv, das muss man nicht irgendwie noch aufpäppeln und Dinge weglassen, sondern das kann man voll sagen. Jesus sagt das nicht, um Angst zu machen, sondern um uns vorzubereiten und damit wir uns nicht wundern. Und das gilt jetzt nicht nur für Verfolgung im eigentlichen Sinne, sondern auch um andere Formen von Leiden, wo wir natürlich bitten, Herr Jesus, mach diese Krankheit möglichst schnell fertig oder die Probleme, die ich mit bestimmten Menschen, vielleicht mit meinen eigenen Kindern habe, Herr Jesus, nimm das bitte weg. Und das dürfen wir ihm sagen. Aber zum Christsein gehört auch Leiden dazu und wir sollen uns nicht wundern darüber. Liebe Geschwister, verschiedene Formen von Leiden gehören zur Nachfolge Jesu. Das sollte uns aber gerade nicht abhalten, den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Wir können hier in Deutschland üben, die kleinen Unannehmlichkeiten dafür in Kauf zu nehmen. Eben, dass einer mal ein bisschen komisch guckt oder auf Menschen zugehen, die aus anderen Ländern kommen, Kulturgrenzen überwinden. Vielleicht ist es eine zusätzliche Mühe, aber wenn wir in diesen kleinen Dingen üben, dann kann uns Gott vorbereiten auch für größere Formen von Leiden oder Verfolgung. Es geht nicht in erster Linie darum, Heldengeschichten von Verfolgung zu berichten. Paulus redet auch über seine Schwachheit. Aber für Paulus war klar, er wollte und musste seinen Auftrag der Verkündigung an alle Menschen erfüllen. Dabei hat er sehr sorgfältig darauf geachtet, dass nicht er die Ehre bekommen hat, sondern Jesus. Dafür hat er auch seine Kleider zerrissen, wenn es drauf ankam. Er suchte nicht Verfolgung, war sich aber zutiefst bewusst, als Nachfolger des leidenden und sterbenden Herrn kann das natürlich auch auf mich zukommen. Und er war bereit zu opfern und leiden. Wenn Jesus uns gebrauchen soll, in der Türkei, hier oder sonst wo, dann brauchen wir diese Leidensbereitschaft im Kleinen und im Großen. Und manchmal geht es mir dann selber so, ich predige über Verfolgung, dann kommt irgendwas, Streit oder eine kleine Unangenehmlichkeit und sowas und meine Gefühle können sinken. Und dann sage ich aber, Herr Jesus, ich rede über Verfolgung und dann werde ich noch nicht mal mit so kleinen Dingen fertig. Und dann sage ich, gut, jetzt will ich anfangen zu üben und will trotzdem, was gerade da ist oder so, will ich auf dich vertrauen und weitergehen. Wir müssen nicht wie Petrus sagen, Herr Jesus, wenn ich sterben sollte, ich werde dir treu bleiben. Diese großen Versprechungen, die gehen manchmal daneben. Aber wir sollen anfangen in den kleinen Herausforderungen, mit Konflikt mit Geschwistern, in der Familie, die gar nicht so kleinen Herausforderungen von Krankheiten oder was auch sei, mit Jesus zu durchstehen. Und dann kann er uns auch in größeren Dingen bewahren und halten. Ich möchte nochmal beten. Jesus, wir danken dir herzlich. Du bist gut. Du willst uns nicht einfach, weil es dir Spaß macht, in Leiden führen, aber du weißt, die Rettung von Menschen ist nur möglich in deiner Gesinnung. Und du hast Leid und Tod auf dich genommen, um uns zu retten. Ich danke dir dafür und bitte dich um dein Leiden und um deinen Frieden bei uns allen. Amen.